schönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser kleinen Serie über die Gemeinde. Ihr habt schon in den Ankündigungen die Themen nochmal gehört, um die es geht. Bevor ich einsteige, ich möchte noch etwas sagen. Da draußen, wenn ihr rausgeht, findet ihr, ich glaube links, einen Büchertisch. Und ich habe einige Bücher mitgebracht, von denen ich annehme, dass die allermeisten die nicht kennen werden. Und ihr dürft euch da gerne bedienen, dürft da mal reingucken. Und wenn euch das interessiert, dürft ihr das auch gerne mitnehmen. Was ihr dort nicht findet, ist eine Preisliste. So, wie funktioniert das Ganze? Du gibst das, was es dir wert ist. Da ist ein Körbchen und das, was es dir wert ist, das legst du da rein. Und dann ist gut. Und dann nimmst du das Buch mit nach Hause und dann liest es auch. Und du wirst Gewinn haben davon. Das sind Bücher, die meiner Meinung nach sehr, sehr praktisch sind und die wirklich dir Anregungen, Anstöße geben und die dir helfen, einfach in einer klaren Weise dein Leben als Christ zu leben. Dann will ich auch hinweisen, das ist mir ganz, ganz wichtig, irgendwann morgen im Laufe des Nachmittags gibt es auch Gelegenheit für Fragen, weil ein Seminar, jedenfalls erfahrungsgemäß, wirft Fragen auf oder es gibt vielleicht auch Einwände, Proteste oder bin ich nicht einverstanden. Das darfst du gerne kundtun, aber du wirst dann auch eine Antwort aus der Bibel hören zu deinen Einwänden. Und wenn da Fragen sind, gerne. Ich liebe das, wenn es nachgefragt wird, dass man nicht einfach nur so das irgendwie nimmt, weil es hat sich so schön gepredigt, sondern man will es genau wissen. Und vielleicht die ein oder andere Sache erwähne ich nur am Rande und ich gehe nicht detailliert darauf ein und für mich ist das klar, was gemeint ist und du hast es nicht verstanden, weil ich das nur so kurz gestreift habe. Nachfragen ist erwünscht und ist immer gut und nützlich. Wer viel fragt, der bleibt nicht dumm. Okay, so jetzt gehen wir rein in das Thema und ich beginne heute mit dem Fundament der Gemeinde. Es ist immer gut, am Anfang anzufangen und ich glaube, dass dieses Thema extrem wichtig ist, weil je stärker ein Fundament ist, umso stabiler ist das Haus. Und falls du es noch nicht mitbekommen hast, wir leben in Zeiten der Erschütterung. Und diese Erschütterungen werden massiv in den nächsten 10, 20, 30 Jahren massiv zunehmen. Das Wort Gottes sagt, alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert werden. Und wir sehen jetzt schon, wie kein Bereich unseres Lebens und unserer Gesellschaft ausgeschlossen ist. Alles wird erschüttert. Ob das das medizinische System ist, unser Schulsystem, unsere Krankenkassensysteme, unsere Rentensysteme, die politischen Systeme. Wir erleben heute Dinge. Wenn das vor 30, 40 Jahren jemand prophezeit hätte, wir hätten gesagt, das ist unmöglich, das kann nicht sein. So etwas wird es nie geben, weil wir haben ja Verstand. Aber heute passieren Dinge und wir fragen ja, zählt noch irgendwie gesunder Menschenverstand? Wissen die Leute noch, was für einen Quatsch sie da erzählen? Und manchmal von den hochrangigsten Positionen und man fragt sich, in welcher Welt leben wir einfach eigentlich? Die Erschütterungen werden massiv kommen und sie kommen aus einem Grund, damit Menschen zu Jesus kommen. Darum kommen die Erschütterungen. Damit sie lernen, ihr Vertrauen nicht zu setzen auf Dinge, die nicht vertrauenswürdig sind, sondern sie begreifen, ich muss etwas haben in meinem Leben, was wirklich verlässlich ist, auf das ich mich stellen kann und ich stehe sicher. Und das ist das Wort Gottes und das ist die Gemeinde. Und die Gemeinde wird eine Arche werden, die Gemeinde wird ein Rettungsort werden für viele, viele Menschen, die da draußen nicht mehr ein noch aus wissen. Aber damit die Gemeinde diese Funktion erfüllen kann, und morgen spreche ich vom Auftrag der Gemeinde, braucht es gravierende Veränderungen in unserer ganzen Mentalität, wie wir Gemeinde sehen, wie wir Gemeinde leben und was wir überhaupt für Erwartungen und für Vorstellungen haben von Gemeinde. So, heute Abend geht es zunächst einmal um das Fundament. Und ich beginne mit der Schriftstelle, deswegen habe ich den lieben Jakob dann schon gleich gebremst, weil ich dachte, meine Güte, der fängt da gleich mit meiner Schriftstelle an. Wer weiß, wo der dann noch enden wird und was der mir dann noch übrig lässt. Matthäus Kapitel 16. Matthäus Kapitel 16. Und Jesus fragt hier die Jünger, nachdem er sie gefragt hat, was denn die Leute so über ihn sagen. Er fragt dann seine Jünger direkt, Vers 15, Matthäus Kapitel 16, Vers 15. Er spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortete und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Aber ich sage dir, du bist Petrus, ein kleiner Stein, und auf diesen Felsen, ein massives Felsmassiv, werde ich meine Gemeinde bauen, und des Hades Pforten werden sie nicht überwältigen. Zwei Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind. Jesus sagt, es ist seine Gemeinde und er wird sie bauen und er wird sie auf eine solche Art und Weise bauen, dass sie siegreich ist gegenüber den Mächten der Finsternis. Das ist der Plan Gottes, eine Gemeinde zu bauen, die nicht vom Zeitgeist regiert wird, sondern die den Zeitgeist in die Enge treibt und beweist, dass nur Gottes Weisheit wahr und zuverlässig und hilfreich und segensreich ist und die den Menschen die Augen auftut, dass sie überlaufen aus dem Feindesland in das Reich Gottes und erkennen, Jesus ist der einzige wahre Retter. Eine Gemeinde, die siegreich ist gegenüber den Mächten der Finsternis, das baut Jesus, das hat er versprochen. Und das bedeutet, wir sind nicht entmutigt, wir sind nicht frustriert, wenn wir sehen, an wie vielen Stellen heute die Gemeinde noch vom Zeitgeist überwältigt wird und wie wir Maßstäbe aus dieser Welt für völlig normal übernehmen und heidnisch denken, so wie die Leute da draußen. Jesus sagt, er wird das ändern. Er wird eine Gemeinde bauen, die seiner würdig ist, die ihn repräsentiert, die zeigt, wer er ist und wie er ist und die machtvoll sein wird. Nicht schwach, nicht voller Kompromisse, nicht angepasst, nicht zurückgezogen, sondern offensiv. Es geht nicht, der Text sagt ja nicht, die Pforten der Hölle versuchen gegen die Gemeinde zu kommen, aber die Gemeinde kann sich irgendwie wehren. Nein, die Pforten der Hölle werden nicht standhalten. Die Gemeinde ist in der Offensive. Und später im Seminar, morgen irgendwann, werden wir auch diesen Aspekt einmal anschauen, was das Wort Gottes sagt über die Aufgabe der Gemeinde im Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Das ist ein wesentlicher Auftrag der Gemeinde, der fast nirgendwo heutzutage, zumindest in der westlichen Welt, ernst genommen wird. Und wir ignorieren treu und brav diese Schriftstellen und tun so, als wenn das alles uns nicht angeht und als wenn das nicht irgendwie zu unserer Identität und zu unserem Auftrag gehört. So, Jesus sagt, er baut seine Gemeinde und er baut sie herrlich und stark und siegreich. Aber unter seiner Herrschaft haben wir auch eine Rolle zu spielen und haben mit ihm zu kooperieren und wir bauen mit ihm und unter ihm. Aber wichtig ist, dass er baut. Wie es im Psalm heißt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten die Arbeiter umsonst. So, wir müssen sehen, dass wirklich Jesus der Baumeister ist und dass wir nach seinem Plan arbeiten und nicht nach unseren eigenen schönen Ideen und unseren Vorstellungen. Und wie hättest du gerne Gemeinde und was erwartest du von der Gemeinde und was möchtest du gerne? Das ist alles uninteressant. Es ist sein Haus. Es ist seine Gemeinde. Wenn jemand ein Haus bauen will und er beauftragt einen Architekt, dann fragt der Architekt, und was möchtest du haben? Wie soll dein Haus aussehen? Nicht der Architekt bestimmt, sondern der Architekt führt nur aus, was der Bauherr, der nachher da einziehen will, was er haben will. Und die Gemeinde ist der Wohnort Gottes. Epheser 2, 22, eine Behausung Gottes im Geist. Gott will wohnen in der Gemeinde. Weil wo soll er denn sonst wohnen? Er kann nirgendwo anders wohnen, nur bei Menschen, die zu ihm gehören. Das hängt damit zusammen, dass diese Erde immer noch, nach Ostern, immer noch unter der Herrschaft des Gottes dieser Welt ist. Und der ist Satan. Diese Welt ist immer noch regiert, auch wenn das alles illegal ist und die Gemeinde diese Aktivitäten lähmen und stoppen und zu Ende bringen soll. Aber diese Welt wird immer noch regiert vom Gott dieser Welt. Das ist, was Paulus sagt, Jahrzehnte nach Ostern. Und Gott kann nur da zu Hause sein und nur da seine Wohnung aufschlagen, wo sein Volk ihm diesen Raum gibt, wo sein Volk mit ihm kooperiert und unter seiner Herrschaft tut, was er getan haben möchte. Lass uns einmal gehen zu 2. Mose Kapitel 25, da sehen wir als exakte Parallele zur neutestamentlichen Situation, wir sehen Israel gerade herausgekommen aus Ägypten. Und was sagt der Herr ihnen in Vers 8 von Kapitel 25, 2. Mose 25? Und sie, das ist das Volk Israel, sie sollen mir ein Heiligtum machen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Sie sollen etwas bauen, damit Gott kommen kann und wohnen kann. Du sagst, ja, Gott ist souverän, Gott kann alles. Ich meine, wenn er wohnen will, dann soll er kommen und soll er wohnen. Ja, so denkt nur jemand, der nicht biblisch denkt. Diese Erde ist für Gott kein Heimspiel. Diese Erde wird regiert vom Gott dieser Welt. Und wenn Gott auf dieser Erde etwas tun will, dann braucht er Bündnispartner. Dann braucht er Menschen, die ihn als Repräsentanten der menschlichen Rasse, die einmal diese Erde verspielt haben an den Teufel, die Tür aufmachen und ihm wieder erlauben zu kommen. Gott braucht Erlaubnis, hier zu wirken. Das schockt vielleicht manche von euch, aber es wird noch mehr Schocks geben. Das verspreche ich. Als Jesus wirken wollte in Nazareth, was sagt die Schrift? Er konnte dort keine Wunder wirken, wegen ihres Unglaubens. Er wollte, aber er konnte nicht. Gott braucht Menschen, die mit ihm kooperieren, und das nennt er Gemeinde. Und Gemeinde heißt, Herr, was willst du? Nicht, was hätten wir gerne? Und segne doch unsere Ideen, sondern was willst du? Sie sollen mir ein Heiligtum bauen, damit ich in ihrer Mitte wohne. Ja, kann er nicht ohne Heiligtum wohnen? Nein, kann er nicht. Sie müssen ein Heiligtum bauen. Und Gemeinde bauen heißt, wir bauen einen Wohnort für Gott, damit er kommen kann. Und das ist nicht aus Stein oder Beton oder Glas, so schön das Gebäude auch ist, das der Herr euch hier geschenkt hat. Er ist nicht interessiert an Gebäuden. Wir sind das Baumaterial. Wir sind die Steine, aus denen der Tempel gebaut wird. Lebendige Steine. Jeder Einzelne von uns ist ein Stein. Und wir werden aufgebaut zu eben dieser Behausung Gottes im Geist. Das ist die Sicht Gottes. Und dann heißt es hier, nach allem, Vers 9, nach allem, was ich dir zeige, nämlich nach dem Urbild der Wohnung und dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr es machen. Also, Gott hat dem Mose etwas gezeigt im Himmel. Und hat gesagt, das, was du gesehen hast, das musst du bauen auf der Erde. Das ist exakt, was ich haben will. Und dann lesen wir vielleicht 10-mal oder mehr immer wieder die gleiche Formulierung, die Ermahnung Gottes. Du musst es bauen, genau so, wie ich es dir gezeigt habe. In den nächsten Kapiteln findest du es viele, viele Male, bis hin zu Kapitel 40, wo es dann am Schluss dann fertig ist, das Heiligtum. Nach allem, was ich dir gezeigt habe, musst du es bauen. Schärfe den Bauleuten an, sie müssen es so bauen, wie ich es dir gezeigt habe. Da ist kein Raum für eigene Kreativität. Bis hin zu den Farben und Formen und Maßen und Baumaterialien. Gott hat jedes Detail bestimmt. Und da konnten nicht die Israeliten kommen und sagen, ja, dieser Vorhang, der soll karmesinrot sein. Die Farbe ist im Moment nicht trendy. Wir schlagen etwas anderes vor. Das spricht mehr die Leute an. Gott hat sie nicht um ihre Meinung gefragt. Gott sucht nicht Ratgeber. Gott sucht gehorsame Menschen. Die sagen, du bist Gott, ich bin nicht Gott. Es ist nicht meine Gemeinde, es ist deine Gemeinde. Es geht nicht nach meinen Vorlieben und ich hätte gerne und ich wünsche gerne und ich meine und die Gemeinde sollte mal, sondern es geht darum, du bist Gott. Was sollen wir tun? Was soll ich tun? Was ist mein Beitrag, um dieses geistliche Haus zu bauen? Das ist die einzige Frage, die wichtig ist und die interessant ist und die beantwortet wird. Gott interessiert sich nicht für unsere Wünsche, was Gemeinde angeht. Es ist sein Haus. Er braucht einen Wohnort, um zu wirken. Das Zepter seiner Macht soll ausgestreckt sein, aus Zion, aus der Versammlung der Heiligen. Und dann will Gott aus der Mitte der Gemeinde handeln an den Bedürftigen, den Kaputten, den Geblendeten, den Gebundenen, den versklavten Menschen und sie befreien. Das kommt durch Gebet und durch andere Aktivitäten aus der Mitte der Gemeinde, aus der Gegenwart Gottes. So, es geht darum, Was braucht Gott, um sich wohlzufühlen? Viele Pastoren habe ich getroffen, die sind sehr bemüht, herauszufinden, was mögen die Leute? Und was sollen wir hier für ein nettes Programm aufmachen? Sollen wir mehr Pantomime machen, mehr Videoclips machen? Oder vielleicht ein bisschen Rauch machen, wie in der Disco? Oder was sollen wir hier machen, damit die Leute endlich kommen? Die Frage ist nicht, was sollen wir machen, damit die Leute kommen? Die Frage ist, was sollen wir tun, damit er kommt? Das ist die einzige Frage, die wichtig und interessant ist. Was mag er? Oder anders gesagt, was hält ihn davon ab, stärker zu kommen? Ich kenne viele, viele Gemeinden, die heben das Wort hoch, die proklamieren, wo zwei oder drei zusammen sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Allein, wenn du die Gegenwart Gottes kennst, du sagst, wo ist sie dann? Sie ist nicht da. Weil es braucht mehr als korrekte Formeln, korrekte Gebete. Es braucht Herzen, die im Einklang mit Gott sind, die ihn wirklich lieben, die ihn wirklich an die erste Stelle setzen, die ihn wirklich fürchten, die erfüllt sind von dem, was die Bibel nennt, die Furcht Gottes. Das ist, was es braucht. Und aus dieser Furcht Gottes kommt ein Lebensstil, der eben sicherstellt, dass immer weniger der Heilige Geist unter uns betrübt wird und so Gott kommen kann und sich zeigen kann. Das Maß der Gegenwart Gottes in einer Gemeinde hängt vom Zustand der Herzen ab, von nichts anderem. Nichts von, was für Qualitäten der Prediger hat oder die Lobpreisband oder wie schön der Teppich ist oder wie weich die Stühle sind. Das Maß, die Intensität der Gegenwart Gottes hängt von einer einzigen Sache ab, von dem Zustand der Herzen. Und wenn da Arroganz ist und wir wollen aber und wir sind auch wer und wir haben auch was zu sagen, wenn diese Dinge da sind, da zieht der Geist Gottes sich zurück. Egal wie korrekt und biblisch, konkordanzmäßig alles richtig ist, was wir erzählen und was wir beten. Gott sieht auf das Herz. Gott sieht auf das Herz. So. Gott macht einfach klar, es ist mein Haus und ich möchte dort kommen und deswegen werdet ihr euch nach meinen Anweisungen richten und ihr werdet es so machen, wie ich es gesagt habe. Lies einfach die ganzen Kapitel von 25 bis 40 und du wirst immer wieder diese Formulierung finden. Ich lese einmal eine vor. So errichte denn die Wohnung nach ihrem Bauplan, wie er dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und dann heißt es, und Mose macht es genauso und die Bauleute machten es genauso, wie der Herr es befohlen hatte. Und als das Werk fertig war, was sehen wir dann? Die Herrlichkeit Gottes kam, die Gegenwart Gottes kam und füllte das Heiligtum. Wenn die Dinge in seine Ordnung kommen, kommt die Gegenwart Gottes. Und was Gott tut in unserer Zeit ist, seinen Standard aufzurichten, seine Ordnung aufzurichten, damit er kommen kann, weil er große Pläne hat mit der Gemeinde und durch die Gemeinde an dieser Welt. Und der Plan Gottes kann und wird nicht erfüllt werden, ohne dass die Gemeinde in die Reife kommt, ohne dass die Gemeinde wirklich ihren Platz einnimmt im Plan Gottes. Gott handelt nicht ohne die Gemeinde, er handelt mit und durch die Gemeinde. Und Gemeinde ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema für ihn. Und wir sollten wirklich darauf achten, dass wir offene Ohren und offene Herzen haben und dass wir sehr, sehr kritisch sind mit unseren eigenen Vorstellungen und Wünschen und Ideen und Ansprüchen an die Gemeinde und immer wieder zurückkommen zu der Frage, was willst du, Herr? Was gefällt dir? Was brauchst du? Was erwartest du von uns? Das ist der Punkt. So, das Fundament der Gemeinde ist Christus selbst. Christus ist das Fundament der Gemeinde. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Welcher Felsen? Nicht Petrus. Petrus war ein kleiner Stein. Jeder, der Griechisch ein bisschen kennt, weiß, dass da zwei Worte für Stein oder für Fels sind. Und Petrus ist nicht das Massiv, auf dem die Gemeinde gebaut wird. Das ist viel zu risikoreich, auf einen Petrus oder auf einen Henkel oder auf einen Jakob eine Gemeinde zu bauen. Nein, die Gemeinde wird auf Christus gebaut. Er ist das Fundament. Er ist der Felsen. Er alleine. Die Offenbarung, dass der Mann Jesus von Nazareth, der Christus ist, der verheißene Messias, der Gesalbte, der Sohn Gottes, Gott selber, auf diese Offenbarung wird die Gemeinde gebaut. Jesus ist das Wort und das Wort war von Anfang an und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und wenn irgendwelche Leute heutzutage, auch gerade aus theologischer Ecke, anzweifeln, ob Jesus Gott ist, dann sage ich, das sind einfach Menschen, die sind nicht geleitet, gelehrt vom Heiligen Geist, sondern sie schöpfen aus anderen Quellen, die für uns verboten sind. Es ist absolut klar, Jesus ist Gott, genauso wie der Vater Gott ist und genauso wie der Heilige Geist Gott ist. Und Leute kommen heute mit Verschwörungstheorien und die wollen uns erzählen, ja, die Dreieinigkeit, das gibt's nicht in der Bibel, das hat uns die katholische Kirche aufgeredet. Hallo. Schau in das Wort Gottes, lass dich belehren vom Heiligen Geist. Der Sohn Gottes, Jesus, ist Gott selbst und er ist das ewige Wort, das von Anfang an war. Er ist das Wort und er sagt von sich, ich bin die Wahrheit, nicht eine Wahrheit, die Wahrheit. Er ist die Wahrheit und etwas, was wir einüben müssen, ist in dieser Haltung zu leben. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Gott ist Gott und ich bin nicht Gott. Und Gott hat Recht und ich habe nicht Recht. In diese Haltung müssen wir uns einüben, weil nur mit dieser Haltung werden wir siegreich überleben in den kommenden Stürmen. Und die werden heftig werden, die werden heftig werden. Und Gott ist dabei, die Gemeinde wach zu rütteln und die Gemeinde vorzubereiten. Die allerwenigsten Gemeinden heutzutage glauben wirklich, dass wir kurz vor einer massiven Christenverfolgung stehen hier im Westen. Die allermeisten Gemeinden glauben das nicht. Sie pochen auf ihre Grundrechte, sie pochen auf das Grundgesetz und sie sagen, wir haben hier Meinungsfreiheit. Schau dir an, was der Geist dieser Welt in den Medien in den letzten 20, 30 Jahren angerichtet hat. Und diese Stimmung wird immer weiter angeheizt. Und wir sind die Verrückten, wir sind die Gestrigen, wir sind die, die den Fortschritt bremsen, wir sind sogar die, die den Frieden, den sozialen Frieden gefährden mit unseren Positionen. Wir sind sogar die, die verantwortlich sind für Religionskriege. Alle diese Vorwürfe sind schon längst da. Und die werden massiver und massiver und massiver werden. Und irgendwann wird es Gesetze geben, wo du nicht mehr sagen kannst, ich glaube, dass dieses Buch die Wahrheit ist. Und alles, was dieses Buch sagt, ist wahr und dafür stehe ich. Es wird Gesetze geben, die uns das verbieten. Und bis dahin müssen wir so brennend sein und so entschieden sein und so heiß sein und so eindeutig sein, dass wir sagen, wir lieben Jesus mehr als unser eigenes Leben. Und wenn wir für unser Zeugnis ins Gefängnis gehen, dann gehen wir ins Gefängnis. Aber wir stehen für Jesus. Wir werden die Wahrheit nicht verbiegen und nicht anpassen und nicht verleugnen. Bis diese Verfolgung losbricht, muss ein massives Werk in meinem und in deinem Herzen passieren, dass wir fest sind und dass wir Jesus mehr lieben als unser eigenes Leben. Das ist das Einzige, was uns helfen wird, nicht zu verraten, nicht abzufallen, nicht weich zu werden. Und Jesus nicht zu verleugnen, bedeutet, sein Wort nicht zu verlassen. Das ist, was Jesus uns lehrt in Offenbarung Kapitel 3, Vers 8. Du hast meinen Namen nicht verleugnet, hast mein Wort bewahrt. Wenn du Jesus nicht verleugnen willst, dann heißt das, du musst sein Wort bewahren. Du musst an seinem Wort festhalten. Egal, was der Zeitgeist sagt, egal, was in den Medien gesagt wird. Du kannst heute schon Probleme bekommen, wenn du am Arbeitsplatz erzählst, ich glaube, dass eine Ehe eine lebenslange, gottgewollte Verbindung zwischen einem Mann und einer Frau ist. Schon heute kannst du damit dafür Probleme bekommen. Du sagst, eine Beziehung zwischen einem Mann und einem Mann ist nicht eine Ehe, ist nicht im Plan Gottes. So, wir wollen wirklich Jesus kennenlernen, wir wollen auf ihm unser Leben gründen. Und so wie er ein unerschütterlicher Fels ist, wird auch unser Leben fest und stabil werden. Und ist irgendein Problem?
Die Batterie.
Meine noch nicht.
Meine noch nicht. Das hoffe ich.
Also, so wie Christus der unerschütterliche Fels ist, der sich nicht ändert, der nicht wackelt, der nicht wankt, der absolut zuverlässig ist, So soll auch die richtige Hingabe an das Wort, an sein Wort dazu führen, dass unser Leben fest wird und unerschütterlich wird. Lass uns einmal zu Lukas Kapitel 7 gehen. No, sorry, 6. Lukas Kapitel 6. Dort ein kleines, aber sehr, sehr wichtiges Gleichnis, das Jesus dort gibt von zwei Häusern. Lukas Kapitel 6. Und dort sagt er ab Vers 46. Vers 46. Was nennt ihr mich aber Herr, Herr, und tut nicht, was ich euch sage? Jeder, der zu mir kommt und meine Worte hört und sie tut, ich will euch zeigen, wem er gleich ist. Er ist einem Menschen gleich, der ein Haus baute, grub und vertiefte und den Grund auf den Felsen legte. Als auch eine Flut kam, stieß der Strom an jenes Haus und konnte es nicht erschüttern, weil es gut gebaut war. Der aber, der hört und nicht getan hat, ist einem Menschen gleich, der ein Haus auf die Erde baute, ohne Grundmauer. Der Strom stieß daran und sogleich fiel es und der Sturz jenes Hauses war groß. Was ist der Unterschied? Beide bauen ein Haus, aber was ist der Unterschied? Die einen graben tief und legen das Fundament auf den Felsen. Und die anderen sagen, ach, Erschütterungen gibt es nicht, Stürme, Katastrophen, Fluten, das gibt's woanders, aber nicht bei uns. Wir sparen uns die Arbeit, wir sparen uns das Geld, tief zu graben und da ein festes Fundament auf den Felsen zu legen. Das wird schon passen. Lass uns lieber das Geld nehmen für goldene Türknöpfe und Wasserhähne und anderen schönen Schnickschnack. Was für eine Mentalität. Und der Sturm, der Strom kam und das Haus fiel um. Und jede Gemeinde, die klug ist, die wird fragen, was braucht es, dass wir ein starkes Fundament haben, dass wir ein Fundament haben, dass wir in den kommenden Stürmen bestehen können und den Plan Gottes erfüllen können. Und dieses Fundament ist das Hören und Tun des Wortes. Das ist das Fundament. Nicht Gottesdienst zu besuchen, nicht einen Mitgliedsausweis zu haben, nicht zu sagen, ich gehöre zu dieser oder jener Konfession, sondern das Fundament ist einzig und allein ein Lebensstil, wo wir darauf achten, das Wort Gottes ganz real in unserem Alltag umzusetzen und anzuwenden und zu ehren als den obersten Maßstab. Für unsere Gedanken, für unsere Wünsche, für unsere Fantasie, für unser Verhalten, für unseren Charakter, für unseren Lebensstil. Das Wort Gottes als obersten Maßstab zu sehen. Und das bedeutet, wir werden in einer permanenten Haltung von Buße leben. Immer wird es Dinge geben, wo wir erkennen, das ist nicht Christusgemäß, das ist das Alte, das gehört nicht mehr zu mir. Ich lege das ab und ich wähle das Neue und so baut Gott unseren Charakter, so verändert er uns. Jesus sagt, heilige sie in oder durch die Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Wie kommt Heiligung zustande? Indem permanent der Heilige Geist uns in bestimmten Bereichen des Lebens, wie wir mit unserer Frau umgehen, wie wir mit den Kindern umgehen, wie wir mit den Medien umgehen, wie wir mit anderen Menschen umgehen, wie wir bei der Steuererklärung uns verhalten. Permanent der Heilige Geist richtet den Standard Gottes auf und sagt, so hast du früher gemacht, jetzt wirst du anders machen. Jetzt wirst du es so machen, wie es Christusgemäß ist. Das heißt, in Wahrheit, in Gewissenhaftigkeit, in Treue, gemäß dem Wesen und den Prinzipien Gottes. Das ist Leben in Heiligung. Wo der Heilige Geist uns permanent das Wort vor Augen führt und uns überführt und uns Dinge zeigt, die nicht passen. Ohne Überführung, das heißt ohne, dass wir erkennen, wo wir verkehrt sind, können wir nicht verändert werden. Weil wenn keine Überführung ist, gibt es keine Buße. Wenn es keine Buße gibt, gibt es keinen Glauben für etwas Neues. Und wir machen dieselben Geschichten über Jahrzehnte und Jahrzehnte und Jahrzehnte. Wenn ein Christ sich nicht verändert, nicht klarer wird, nicht entschiedener wird, nicht mutiger wird, nicht barmherziger wird, nicht freundlicher wird, nicht kühner wird, aus einem Grund, weil er seine Hausaufgaben nicht macht. Das ist der einzige Grund. weil er nicht wirklich unter der Führung des Heiligen Geistes lebt und nicht erlaubt, dass der Heilige Geist das Schwert nimmt und schneidet. Sondern er ist einer, der kommt und er hört. Und wenn er hört, was ihm gefällt, dann wunderbar, prima gepredigt, war toller Gottesdienst. Und wenn er was hört, was ihm nicht gefällt, was ihn unruhig macht oder was ihm zeigt, er ist in Kompromissen, dann war das nicht gut. Die Reaktion vom Menschen ist nicht der Beweis, ob das eine gute Predigt war. Ich lese bei Jesus, er hat eine Predigt gepredigt. Da waren die Leute so böse und so zornig, dass sie ihn umbringen wollten. Ja, war das jetzt eine schlechte Predigt? Ich glaube, Jesus hat nie schlechte Predigten gemacht, hat immer gute Predigten gemacht. Aber die Leute wollten die Wahrheit nicht hören. Und die Bosheit in ihrem Herzen wurde aufgedeckt. Und diese Bosheit wollte nicht umkehren und sagen, komm, wir bringen den um, wir bringen den zum Schweigen. Gott ist Gott, wir sind nicht Gott. Gott hat Recht, wir haben nicht Recht. Und wir wollen diese Haltung leben. Gott, erziehe du mich, präge du mich, überführe mich, lass dein Licht leuchten. Lass dein Licht leuchten. Wenn eine Gemeinde intensiv vor jeder Predigt, oder am besten schon Freitag und Samstag, wenn die Predigt vorbereitet wird, aber dann am Sonntagmorgen die ganze Gemeinde heftigst betet, komm, Heiliger Geist, überführe uns von Sünde. Die Gemeinde würde ein dramatisches geistliches Wachstum erleben. Aber viele Leute kommen in den Gottesdienst und die wollen nicht überführt werden. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Die wollen gestreichelt werden. Die wollen hören, alles ist gut. Aber nicht alles ist gut. Was ist nicht gut? All das, was nicht mit Christus, seinem Wesen und seinem Wort übereinstimmt, ist nicht gut. Wenn wir schlecht übereinander reden, schlecht übereinander denken, uns einander ärgern, nicht vergeben wollen, voller Zorn sind, voller Anklage sind, dann ist nichts gut, dann betrüben wir den Heiligen Geist. Das ist, was die Bibel sagt. Und Gott ist mehr an unserem Herzen interessiert, an unseren schönen Liedern. Ich liebe Lobpreis und Gott liebt Lobpreis und er soll verherrlicht werden. Aber Lobpreis muss im Geist und in der Wahrheit sein. Und wie sind wir im Geist, wenn wir in der Wahrheit sind? Und wenn ich hier sitze und denke, warum ist denn der heute hier und es wäre besser, wenn der nicht da wäre, dann bin ich nicht in der Wahrheit. Und dann kann ich schöne Lieder singen, aber der Heilige Geist kann das nicht gebrauchen. Er ist kein Heuchler. Für uns ist das kein Problem, Spiele zu spielen. Am Sonntagmorgen irgendwie eine Einheit uns einzubilden und vorzuspielen. Kein Problem für uns, aber für Gott ist das ein Problem. Er ist der Gott der Wahrheit. Und er will Wahrheit im Innern. Nicht nur in unseren Gebeten und unseren Liedern. Er will Wahrheit im Innern. Und wenn wir das begreifen, dann lernen wir wieder zu zittern vor Gott. Auf den will ich blicken, der zittert vor meinem Wort. Wir haben verloren, diese Kunst vor dem Wort Gottes zu zittern. Wir kaufen uns Prediger, die uns schöne Dinge sagen, damit wir uns wohlfühlen. Aber dafür habt ihr den Falschen eingeladen. Weil vielleicht wirst du es noch merken, ich bin nicht käuflich. Und ich komme nicht, um euch schöne Dinge zu sagen, damit ihr euch gut fühlt. Ich komme, um euch zu helfen. Und ich predige nicht so, damit ich wieder eingeladen werde. Viele Gemeinden gehe ich ein einziges Mal. Und ich weiß schon, wenn ich komme, ich komme nur ein einziges Mal. Und dann gebe ich alles natürlich. Sonst könnte ich mir noch aufheben für das nächste Mal. Ja? Aber ich weiß, die werden mich nie wieder einladen. Dann muss ich alles geben. Ihr Lieben, wenn ihr mal Geschichten liest von 100, 150, 200 Jahre, was da es hieß, Verkündiger des Wortes Gottes zu sein und wie dort Boten Gottes gerungen haben, dass sie wirklich das Wort Gottes gegeben haben und nicht irgendwie eine nette Schmeichelbotschaft, dann verstehen wir, wie weit weg wir sind von den Maßstäben Gottes. Dann verstehen wir, warum Gott mächtig gewirkt hat damals und warum es heute vorzieht, in Mitteleuropa nur in homöopathischen Dosen überhaupt sich zu manifestieren. Es hat alles etwas mit dem Herzen zu tun. Es hat alles etwas zu tun mit, wie gehen wir mit Gott um? Heiligen wir Christus in unseren Herzen? Streben wir nach Umkehr? Streben wir nach Reinheit? Streben wir danach, ein Herz zu haben, das Gott wohlgefällig ist? Oder sind wir voller Selbstgerechtigkeit und Selbstgefälligkeit und verachten andere, die nicht so sind wie wir? Das sind die Dinge, die für Gott wichtig sind, nichts anderes. Und der Heilige Geist betont Demut und Sanftmut. Das ist das Wesen Christi. Das ist das Einzige, was Christus sagt, was wir kommen sollen und bei ihm lernen sollen. Demut und Sanftmut. Das sollen wir lernen, weil wenn wir das haben, ist der Himmel offen und alle anderen versprochenen Segnungen werden kommen. Und Gott wird in der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, die Gemeinde auch in Deutschland mit gewaltiger Kraft ausstatten. Und sie wird eine Demonstration geben, dass die Botschaft, die wir bringen, nicht von Menschen ist, nicht gelernt in Elstal, sondern vom Himmel empfangen und beglaubigt vom Himmel. Und Gott wird eine gewaltige Ernte einbringen. Das ist, was die Bibel sagt. Bevor Jesus wiederkommt, wird eine Ernte eingebracht werden. Eine riesige Schar von Menschen aus allen Nationen, aus allen Sprachen, aus allen Stämmen, also auch aus Deutschland, wird zum Glauben kommen in den letzten Jahren vor der Wiederkunft Christi, die die heftigsten, herausforderndsten, bedrückendsten und erschreckendsten und angsteinflößenden Jahre sein werden, die die Menschheit jemals erlebt hat. Und in dieser Zeit wird die Ernte eingebracht werden. Durch eine Gemeinde, die sich separiert hat vom Geist der Welt und die ganz ihm zur Verfügung steht, die durch diesen Prozess der Heiligung gegangen ist, die, wie Paulus es sagt, die Heiligung vollendet hat in der Furcht Gottes. Und dieser Gemeinde wird Gott den Geist geben ohne Maß. Und er wird sich zu dieser Gemeinde stellen, so wie er sich zu seinem Sohn gestellt hat. Dich ist mein lieber Sohn, den sollt ihr hören. Und Gott wird sich zur Gemeinde stellen und sagen, das sind meine Leute. Und zu denen stelle ich mich. Und ich beglaubige mit unleugbaren Machttaten, dass ihre Worte keine Philosophie sind und keine menschlichen Ratschläge, sondern wirklich vom Himmel kommen. Ihr Lieben, da geht's hin, das ist die Zukunft. Und wir sind weit davon entfernt. Wir sind viel mehr eingenebelt und eingelullt vom Geist dieser Welt, als uns das bewusst wird. Aber der Heilige Geist ist da. Und es ist versprochen, er wird uns in alle Wahrheit führen. Was für eine Verheißung. In alle Wahrheit über das Wesen Christi. Was wirkliche Demut ist, was wirkliche Sanftmut ist, was wirkliche Barmherzigkeit ist, was wirkliche Liebe ist. Der Heilige Geist wird uns da reinführen, wenn wir nur wollen, wenn wir nur kooperieren, wenn wir uns erziehen lassen, wenn wir in dieser Haltung bleiben. Du bist Gott, ich bin nicht Gott. Du hast Recht, ich habe nicht Recht. Lehre du mich, hilf du mir. Wenn wir wirklich an die Liebe Gottes glauben, wie die Schrift das sagt, dann lesen wir, alle, die Jesus liebt, die überführt und züchtigt er. So, Überführung und Züchtigung ist ein wesentliches Element der Liebe Gottes nach der Schrift. Aber nicht für die allermeisten Christen. Deswegen beten sie nicht, überführe mich. Sie begehren nicht die Liebe Gottes. Sie wollen eine Zuckerliebe haben. Sie wollen gehätschelt und getätschelt werden. Sie wollen in Ruhe gelassen werden. Sie wollen so bleiben, wie sie sind und nur die Versicherung haben, ja, Gott ist für mich und alles ist gut. Das ist nicht Leben in der Wahrheit. Das ist nicht Leben nach dem Wort. Das ist nicht Leben in der Heiligung. Wenn ich wirklich glaube, Überführung ist notwendig für mein geistiges Wachstum und ich brauche das, dann werde ich ja dafür beten. Dann bete ich für mich dafür und dann bete ich für meine Geschwister dafür. Und ich bete, komm, Heiliger Geist, öffne uns die Augen, zerschlage alle Illusionen, die wir uns über uns und unsere schöne Gemeinde haben, führe uns in die Wahrheit, zeige dir uns, was dein Wille ist und hilf uns, da hineinzukommen. Oder Kurzversion, lehre mich zu hassen, was du hast und lehre mich zu lieben, was du liebst. Und dann schreiben die Leute E-Mails und sagen, wo ist das Gebet in der Bibel? Sagen, kann ich dir genau sagen, Hebräer 1, Vers 8, Jesus, von Jesus wird gesagt, meinem Vorbild, dem ich nacheifern soll, von ihm wird gesagt, du hast Gerechtigkeit geliebt und Gesetzlosigkeit gehasst. Und wenn mein Auftrag ist, in das Bild Jesu umgestaltet zu werden, dann heißt das, ich muss lernen zu hassen, was er hasst. Ist das so? Und dann kommt die Leute, nein, lernen zu hassen, das will ich nicht. Nur Liebe. Eine Liebe, die nicht das Böse hasst, ist nicht die Liebe Gottes. Da ist die Grenzlinie, wo wir uns separieren vom Zeitgeist. Die Rede von einer Liebe, die kann auch das Hässliche, das total Kranke und Perverse und Kaputte akzeptieren und tolerieren und sagt, du musst es auch. Gott nicht. Und wir auch nicht. Und deswegen werden wir Verfolgung bekommen. Deswegen, weil wir dieser Gesellschaft einen Spiegel vorhalten und ihnen zeigen durch unseren Lebensstil. Das ist alles krank, was ihr da veranstaltet. Es ist abgrundtief verkehrt und böse und es wird das Gericht Gottes auf sich ziehen. Und wegen dieser Haltung und dieser Botschaft wird die Gemeinde verfolgt. Dahin geht die Reise, ihr Lieben. Und sagt, ja, Verfolgung, das macht mir Angst. Okay, dann benutzt deine Angst und renn zu Gott. Und sag, Herr, hilf mir, veränder mich, bring mich hinein in diesen Prozess der Prägung, bring mich hinein in diesen kontinuierlichen Lebensstil der Buße, wo ich vom Geist Gottes erzogen werde, wo ich mir nicht selber irgendwas vormache, wo ich nicht im frommen Selbstbetrug bin, wo ich nicht meine eigene Gerechtigkeit baue und beeindruckt bin, wie heilig ich schon bin und auf andere mit Verachtung herabsehe, die nicht so sind wie ich. Sondern wo wir sagen, Herr, sei mir gnädig, hilf du mir. Lass mich in dein Bild verwandelt werden. Lass mich dich sehen. Lass mich dein Wesen wirklich erkennen. Ich glaube von ganzem Herzen, der größte Mangel, den wir haben als Christen in der westlichen Welt, und inzwischen sehe ich das auch genau das Gleiche in Russland oder Zentralasien, der größte Mangel, den die Gläubigen haben, sie kennen Christus nicht. Sie kennen sein Wesen nicht. Sie kennen seine Heiligkeit nicht. Sie kennen seine Hingabe an den Vater nicht. Sie kennen sein Verlangen nicht, den Vater zu ehren, auch wenn es ihn alles kostet. Sie kennen dieses Herz nicht wirklich. Aber Paulus sagt, die Gesinnung, die in ihm war, die soll auch in euch sein. Wenn ich die Gesinnung Christi nicht kenne, nicht schätze, nicht bewundere, nicht dankbar dafür bin, nicht begeistert bin, dass er so anders ist, und dann das als Privileg sehe, ich darf in dieselbe Gesinnung verwandelt werden, dann bin ich abgefallen in meinem Herzen. Formal anwesend, formal Mitglied, aber im Herzen kalt und abgefallen. Aber Gott erneuert uns und er ruft uns zur Buße und sagt, egal wie kalt dein Herz ist, wie wenig du von Herzen bewunderst und schätzt, und fasziniert bist von Christus, von seinem Wesen, von seiner Gesinnung. Du kannst wieder in Brand gesetzt werden oder vielleicht erstmalig. Der Gott, dem wir dienen, ist der, der den glimmenden Docht nicht auslöscht, sondern sagt, ich mache daraus eine Feuerflamme, dass es nicht qualmt und stinkt, sondern hell leuchtet und brennt. Gott ist imstande. Und niemals ist unsere Sünde ein Hindernis für Gott. Wenn wir mit unserer Sünde bereit sind, umzugehen, wie Gott sagt, dass wir damit umgehen sollen, ehrlich und aufrichtig. Und die Dinge nicht beschönigen, nicht uns vergleichen mit anderen, die noch lauer sind und noch lascher sind, sondern uns vergleichen mit Christus und vergleichen und mit denen, die vor uns gegangen sind, unsere Vorbilder im Glauben wie Paulus und Petrus und Johannes und die anderen und sagen, das ist mein Ziel. Und da will ich hineinkommen. So, Christus ist das Fundament, er ist die Wahrheit, das heißt die Wahrheit des Wortes Gottes ist das einzige verlässliche Fundament, das wir haben. Alles andere trägt nicht, alles andere funktioniert nicht. Und wir sollten erschrocken sein von dieser Warnung von Paulus, der im Korintherbrief über 3 Kapitel davon redet, es gibt 2 Arten von Weisheit. Die eine Weisheit ist von Gott und die andere kommt von Menschen und im Grunde genommen, das sagt er auch an einer Stelle deutlich, sie kommt von den Mächten der Finsternis. Und er sagt, unser Glaube darf nicht auf Menschenweisheit gegründet sein. Unser Glaube muss auf der Kraft Gottes beruhen und das ist das Wort. Das ist das Wort, das durch den Heiligen Geist scharf gemacht wird, lebendig gemacht wird, kraftvoll gemacht wird und Leben und Energie freisetzt und in uns bewirkt, was nur Gott selber bewirken kann. Ein Herz, das ihn fürchtet. Erste Korinther, Kapitel 2. Vers 4. Meine Rede und meine Predigt waren nicht in überredenden Worten der Weisheit. Und hier ganz offensichtlich, wenn er den Zusammenhang liest, meint er menschliche Weisheit, sondern in der Erweisung des Geistes und der Kraft. Auf das euer Glaube nicht beruhe auf Menschenweisheit. Der Glaube darf nicht ruhen auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht Aber Weisheit dieses Zeitlaufes, noch der Fürsten dieses Zeitlaufes, die zunichte werden. So, Paulus sagt, es gibt zwei Arten von Glauben. Und der eine funktioniert und der andere wird in der Krise nicht funktionieren. Der funktioniert am Sonntagmorgen, aber nicht, wenn die Verfolgung kommt. Nicht, wenn die Flut gegen dein Haus brandet. Der einzige Glaube, der funktioniert, ist der Glaube, der gegründet ist auf Gottes Kraft. Und das ist das Wort und der Heilige Geist. Jesus sagt einmal zu den frommen Leuten seiner Zeit, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes, damit ist gemeint der Heilige Geist. Jesus sagt einmal, der Finger Gottes, der Heilige Geist, die Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Und ich denke, das wisst ihr schon, der Heilige Geist ist eine ehrfürchtige Person. Er ist Gott. Er ist nicht eine Kraft, er ist nicht ein Strom oder irgendwie eine Energie, er ist eine Person. Und Paulus sagt, der Geist ist der Herr. Der Geist ist der Herr, der Heilige Geist will die Herrschaft Christi aufrichten in der Gemeinde. Das ist sein Ziel. Christus wird verherrlicht, indem die Herrschaft Christi, die Ordnung Gottes aufgerichtet wird in meinem Herzen, in meinen Gedanken, in meinen Worten, in der Art, wie ich mich zu Hause benehme gegenüber meiner Familie. Das ist das Ziel. Christus soll verherrlicht werden. Morgen werden wir mehr darüber hören. Aber jetzt sind wir noch hier ganz am Anfang. So, es gibt einen falschen Glauben und es gibt einen echten Glauben. Und der falsche Glaube kommt aus falschen Quellen, kommt aus dem Geist dieser Welt. Und das kann ja nicht funktionieren, wenn das Reich Gottes im Gegensatz, im Konflikt ist zum Reich der Finsternis, dass wir Weisheit holen von der Finsternis und bauen das Reich Gottes. Das kann ja nicht funktionieren. Und doch sehen wir, wie in den letzten Jahrzehnten die Weisheit dieser Welt in die Gemeinde Einzug genommen hat. Statt Wort Gottes, statt den Ordnungen Gottes über wie Gemeindeleitung funktioniert, holt man Managementprinzipien. Statt Seelsorge nach dem Wort Gottes, holt man Psychologie. Die Psychologie kann uns nicht helfen, weil sie von einem falschen Menschenbild ausgeht, weil sie Sünde nicht anerkennt, weil sie nicht anerkennt, dass wir Vergebung brauchen, weil sie nicht anerkennt, dass wir von Neuem geboren werden müssen. Psychologie kann uns nicht helfen. Wir brauchen die Weisheit von Gott. Und alles, was wir jemals im Leben brauchen, für unsere Eheprobleme, Erziehungsprobleme, Beziehungsprobleme, Finanzprobleme, Gemeindeprobleme, alles, was wir brauchen, ist in diesem Buch. Mehr brauchen wir nicht. Wenn wir nur erlauben, dass der Heilige Geist diese Dinge uns lebendig macht und uns die Augen auftut. Was für ein wunderbares Gebet betet David. Öffne mir die Augen, dass ich die Wunder sehe in deinem Gesetz. Es braucht ein Wirken Gottes, um die Schätze in seinem Wort wirklich zu sehen, wirklich zu erkennen. Darum sagt Jesus, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Es braucht den Heiligen Geist. Er muss unser Lehrer sein. Er muss uns führen und leiten und erziehen und uns die Augen auftun. So wie Jesus den Jüngern begegnet, nach seiner Auferstehung, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und dann sagt die Schrift dort, als dann Jesus, den sie nicht als Jesus erkannt haben, er hat ihnen die Schriften geöffnet. Er öffnete ihnen die Schriften. Und ein bisschen später wird dieser Begriff erklärt. Was heißt das, wenn Gott uns die Schriften öffnet? Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verstehen. Er öffnete ihnen das Verständnis. Wenn wir das wirklich glauben, dass wir hilflos sind, dass wir nichts tun können ohne den Heiligen Geist, dass wir keine Wahrheiten verstehen können ohne den Heiligen Geist, dann werden wir uns an ihn klammern. Dann werden wir diese Haltung der Hilflosigkeit kultivieren. Und Jesus sagt, damit fängt das Reich Gottes an. Selig sind, die geistlich arm sind, die Armen im Geist. Das ist das Erste, womit das Reich Gottes anfängt. Und dann geht es weiter, selig sind die Trauernden. Wenn wir arm sind im Geist und Offenbarung bekommen, dann werden wir Trauernde werden, aber nicht Trauernde, weil unser Hamster gestorben ist, sondern Trauernde werden im positiven Sinne über unseren Zustand. Weil wir nämlich erkennen, wie, von welchen geistlichen Krümeln wir im Jetzt uns ernähren und welche Schätze uns da noch zur Verfügung stehen. Und wir sagen, Herr, hilf uns zu wachsen, hilf uns in die Fülle zu kommen, hilf uns in die Reiche zu kommen, hilf uns wirklich fähig zu sein, mit dir zu kooperieren, hilf uns aus den geistlichen Kinderschuhen herauszukommen. So alles beginnt damit, dass wir anerkennen, ohne den Heiligen Geist können wir gar nichts. Kein Prediger kann was ohne den Heiligen Geist. Kein Lobpreisleiter kann was ohne den Heiligen Geist. Kein Kinderdienstmitarbeiter kann etwas ohne den Heiligen Geist. Kein Gemeindemitglied kann etwas ohne den Heiligen Geist. Du kannst das Wort Gottes nicht verstehen ohne den Heiligen Geist. Du brauchst den Heiligen Geist. Und das ist mir egal, wie studiert du bist und wie entwickelt dein Intellekt ist, wenn es um die Wahrheit des Wortes Gottes geht. Entweder der Heilige Geist gibt Offenbarung oder wir verstehen nichts. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wenn du das wirklich glaubst, dann wirst du dir angewöhnen, jedes Mal, wenn du deine Bibel aufschlägst, zu sagen, komm, Heiliger Geist, öffne mir die Augen, lehre du mich, sei du mein Lehrer. Hilf du mir zu sehen, die Wunder in deinem Gesetz. Hilf mir, die Schätze zu entdecken. Alles, was wir brauchen für ein siegreiches Leben, das Christus verherrlicht, ist in diesem Buch. Alles. Es gibt keinen Mangel, der nicht abgedeckt ist oder erfüllt wird durch dieses Buch. Alles ist enthalten. Alle Weisheit für deine Ehe, für deine Kindererziehung, für deine Finanzen, für alle Bereiche deines Lebens, alles ist da. Aber diese Gnade wird nur denen gegeben, die in einer demütigen Haltung sind. Die sagen, ach, kenne ich schon, Fundamente der Gemeinde kenne ich schon, habe ich schon x-mal gehört, das kann ich dir alles runterspulen. Es ist nicht wichtig, wie viel Bibelwissen du angesammelt hast. Es ist wichtig, wie viel geistliche Substanz ist in deinem Herzen wirklich geworden. Das ist entscheidend. Man kann jahrzehntelang gläubig sein und ist geistig gesehen immer noch ein Säugling oder ein Kleinkind. Aber wir sollen wachsen. Wir sollen Jünglinge werden. Und die Jünglinge, was ist das Merkmal der Jünglinge? Die haben den Teufel überwunden. Die werden nicht mehr manipuliert vom Zeitgeist, belogen, betrogen. Die jagen nicht mehr falschen Zielen nach. Die haben nicht falsche Prioritäten in ihrem Leben. Sie haben den Teufel überwunden und das bedeutet, das Hindernis, was aufgehalten hat, dass sie in ihre Berufung kommen, ist geknackt. Und sie kommen geradewegs im Laufe der nächsten Jahre hinein in ihre Berufung. Heutzutage, es ist schwer zu beweisen, aber das ist einfach meine Einschätzung. Ich würde schätzen, dass weit über 80%, wahrscheinlich wesentlich mehr, der Gläubigen nicht in ihrer Berufung leben. Weil unser Verständnis von Christsein so weit weg ist von dem Verständnis, was Paulus hatte. Und wir uns mit Krümel zu zufrieden geben und wir nicht graben und forschen und suchen und alles auf eine Karte setzen und nicht wirklich glauben, Herr, du hast etwas für mich. Das heißt nicht, wir gehen alle in vollzeitlichen Dienst, ich rede nicht von das. Aber für jeden von uns hat Gott einen Plan. Und dieser Plan, wenn er anfängt erfüllt zu werden, bedeutet, wir sind ein Segen für viele. Egal in welchem Bereich, ob als Mutter, Hausfrau oder als Geschäftsmann oder als Schlosser an der Drehbank oder was auch immer. Wir sind ein Segen für andere und wir sind ein Repräsentant des Reiches Gottes. Und wir zeigen anderen Menschen, Gott ist real, Gott lebt. Weil wir Zeuge geworden sind seiner Auferstehung. Nicht Zeugnis geben, sondern wir sind Zeugen geworden seiner Auferstehung durch unseren Lebensstil. Das ist der Plan Gottes. Und wenn wir herauskommen aus der Passivität, aus der falschen Sättigung und anfangen zu suchen, zu graben und uns da disziplinieren, geistlichen Hunger zu entwickeln, dann wachsen wir durch das Wort. Durch das Wort wachsen wir zum Heil, so ist es gesagt. Halleluja. Und das heißt, dass wir rigoros die Weisheit dieser Welt missachten in unserem Leben und raustun aus unserem Leben und uns nicht Ratgeber holen aus der Welt, sondern Gott alleine unser Ratgeber ist. Paulus sagt, die Weisheit dieser Welt ist so gefährlich, dass sie die Kraft des Kreuzes zunichte macht. 1. Korinther 1 irgendwo. Das Kreuz wird zunichte gemacht durch menschliche Weisheit. Und ist das nicht die Begründung, warum wir in den letzten Jahrzehnten einen dramatischen Anstieg von Ehescheidungen haben unter Gläubigen? Dass nicht mehr Gottes Weisheit gilt, sondern Menschenweisheit gilt. Und sogar Pastoren dieses Wort nicht mehr kennen und Ratschläge geben, die einfach nicht im Willen Gottes sind. Ich habe persönlich miterlebt, ein junger Mann, gesalbter Lobpreisleiter, hat von einem Moment auf den anderen seine Frau, mit der er, ich weiß nicht, 8 Jahre verheiratet war, verlassen. Ohne irgendjemanden in der Leiterschaft zu sagen, wir haben Probleme, bitte helft uns. Er hat beschlossen, es macht keinen Sinn mehr und er verlässt sie. Später kam raus, er hat schon eine andere im Auge und in einer anderen Gemeinde und hat sie auch geheiratet. Und ich sprach mit dem Pastor in der anderen Gemeinde, wo er dann sofort Lobpreisleiter wurde. Was für eine Weisheit. Ein Lobpreisleiter steigt aus, wirft seine Ehe hin, wechselt die Gemeinde und wird dort Lobpreisleiter. Was ist das für eine Weisheit? Weisheit aus dieser Welt. Weil man sucht die Begabten, man sagt, boah, der kann was, der kann gut singen, der kann gut spielen. Das wäre eine ideale Bereicherung für unseren Gottesdienst. Und es ist ein Fluch. Gott geht nicht nach Begabung, Gott geht nach dem Herzen. Die Begabung interessiert ihn überhaupt nicht. Da kann einer virtuos auf seinem Instrument spielen. Wenn er nicht ein Herz hat für Gott, wenn er nicht in Reinheit und Wahrhaftigkeit lebt, dann ist es nur Geplärre, wie es im Alten Testament heißt. Gott sagt, tu mir weg das Geplärre eurer Lieder. Die haben bestimmt schön gesungen, aber das Herz war korrupt und er konnte es nicht ertragen. Gott sieht auf das Herz. Und ich sprach mit dem Pastor in dieser Gemeinde, wo dieser junge Mann dann Lobpreisleiter wurde und später dann sogar noch geheiratet hat, eine andere Schwester. Was er darüber denkt. Und er sagt, ja weißt du, die beiden, und er meint den Lobpreisleiter und seine geschiedene Frau, die passten sowieso nicht zueinander. Was für eine Weisheit. Wo kommt das her? Kommt das aus der Bibel? Die passten nicht zusammen? Die werden, egal wie verschieden sie sind, durch den Heiligen Geist passend gemacht. Wenn zwei Menschen im Geist wandeln, wandelt im Geist und ihr werdet die Lüste des Fleisches nicht verbringen, wie um alles in der Welt können die eine Scheidung hinkriegen? Das geht doch gar nicht. Scheidung kann nur passieren, wenn einer oder beide über Jahre im Fleisch leben. Anders kriegst du eine Scheidung nicht hin. Weil wenn wir im Frieden leben, in gegenseitiger Unterordnung, in gegenseitiger Wertschätzung und einander dienen und vergeben und segnen, wie soll da eine Scheidung zustande kommen? Das ist ja gar nicht möglich. Theoretisch völlig ausgeschlossen. Aber da kommt diese Weisheit aus der Welt, ja, die passen nicht zusammen. Ach schade, haben die eine falsche Entscheidung getroffen. Nein, die haben nicht die falsche Entscheidung bei der Hochzeit getroffen, die haben eine falsche Entscheidung in ihrem Lebensstil getroffen. Das ist der Punkt. Siehst du, wie erschreckend diese Weisheit ist, einfach zu sagen, die passt nicht und damit sanktioniert man diese Scheidung. Hallo. Und das ist ein Pastor einer großen Gemeinde. Das ist ein Beispiel für Menschenweisheit, die so weit weg ist von Gottes Herzen. Und wir müssen Gott kennenlernen und wir müssen die Weisheit dieser Welt ablehnen und raustun aus unserem Leben und dürfen der keinen Raum geben. Wir haben doch diese wunderbare Wahrheit, von der gesagt ist, der Heilige Geist führt uns in alle Wahrheit. Und Jesus hat versprochen, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Warum haben wir heute in der Gemeinde eine steigende Zahl von gebundenen Menschen, gebunden an Computerspiele, gebunden an Pornografie, gebunden an zügelloses Essen und an was weiß ich noch alles für Nikotin, Drogen und sonst irgendwas. Die Zahl der Gebundenen in der Gemeinde steigt dramatisch. Wenn du das nicht siehst, dann siehst du nicht, was passiert im Land. Früher war das normal, jemand hat sich bekehrt und nach wenigen Wochen hat er mit aller Selbstverständlichkeit mit Rauchen aufgehört. Das war normal. Ich war in einer Gemeinde, da war ein Ältester, oder er sollte Ältester werden, aber nicht mit mir. Seine Frau, er erzählt mir, seit 17 Jahren versucht sie vom Rauchen loszukommen. Ich sage, ich würde die Methode ändern. Weil eine Methode, die 17 Jahre nicht funktioniert hat, wo kommt meine Hoffnung her, dass es in den nächsten 20 Jahren funktioniert? Ich würde es mal mit der Bibel probieren. Weil da steht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wahrheit macht frei. Halleluja. Ob das Drogen oder Pornografie ist oder zwanghaftes Essen oder zwanghaft Süßigkeiten oder weiß ich nicht was, das ist egal, die Wahrheit macht frei. Es ist befreiende Kraft in der Wahrheit. Die Wahrheit muss verkündigt werden, muss geglaubt werden, muss angewandt werden und dann sehen wir, wie die Gefangenen freigesetzt werden. Aber heute, wir sind so barmherzig, wir stellen nur Aschenbecher vorne vor die Gemeindetür. Weil das sagt man ja nicht, Bruder. Nimm das ganze Heil in Christus und werde frei von dieser elenden Sucht. Nein, der ist ja gebunden, der ist ja krank. Der ist ja Opfer, ein Gebundener. Ob das Alkohol, Drogen, Pornografie ist, ist nicht Opfer, er ist Täter. Hinter jeder, hör dir das gut an, hinter jeder Gebundenheit steckt eine Lüge. Ob das zwanghafte Selbstbefriedigung ist, Pornografie ist, zwanghafter Zorn oder zwanghaftes Essen oder egal was, hinter jeder Bindung steckt eine Lüge. Und der Auftrag ist nicht mit Willenskraft die Bindung abzuschütteln. Der Auftrag ist, die Wahrheit zu erkennen und Buße zu tun, neue Gesinnung an den Tag zu legen und dann zu erleben, wie die Gnade Gottes da ist. Aber die Gnade kann nicht kommen, solange wir an Lügen festhalten. Weil Gott widersteht dem Stolzen. Und dem Demütigen gibt er Gnade. Dem Demütigen gibt er Gnade. So. Weisheit dieser Welt bringt uns weg von Gottes Gegenwart, bringt uns weg von seinen Segnungen, bringt uns weg von seiner Kraft. Wenn die Gemeinde gebaut wird, dann auf dem Fundament der Wahrheit des Wortes Gottes und nicht auf dem Geist dieser Welt. Der Geist dieser Welt macht viele schöne, nette Erklärungen, aber die Täter werden zu Opfern, die man bedauern muss. Heute spricht man von Alkoholkranken. Früher hat man von Menschen gesprochen, die Säufer sind. Aber das ist diskriminierend, das darf man nicht sagen. Das sind ja arme Menschen, die sind gescheitert. Hallo, wir haben Verantwortung. Und spätestens, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, haben wir Verantwortung, richtige Entscheidungen zu treffen, richtig zu denken, richtig mit Gott umzugehen, die Wahrheit zu benutzen, um von unseren eigenen Lügen uns zu separieren. Das ist unsere Verantwortung. Wir wählen, woran er gefallen hat. Wir wählen, damit beginnt es. Aber Menschen kämpfen um ihr Recht, in Schmutz und in Unrat zu bleiben. Versucht mal mit jungen Leuten heute, christlichen jungen Leuten, zu diskutieren und ihnen zu erklären, warum es nicht gesund ist für das Glaubensleben, sich dämonische Filme anzugucken. Die sagen dir aber, das sind doch nur Filme, ey, du bist ein alter Opa, du hast keine Ahnung, das ist modern heute, das ist normal, das guckt man sich an, das macht doch nichts mit mir. Ist das die Realität? Ist das, was die Bibel sagt? Sagt die Bibel, wohin du deine Augen richtest, ist alles egal? Ist das, was die Bibel sagt? Ich lese etwas anderes. Ich habe einen Bund mit meinen Augen gesprochen. Wie sollte ich da eine Jungfrau lüstern angucken, hat Hiob gebetet. Einen Bund mit den Augen. Wenn du einen Bund mit deinen Augen geschlossen hast, du wirst nie in Pornografie-Sucht kommen, niemals. Und Gefallen finden an dämonischen Dingen. Manchmal, ich komme in christliche Häuser und ich bin erstaunt, was die sich da an die Wand hängen. Ich bin erstaunt. Ich habe in einem Teenie-Zimmer von einem Ältesten übernachtet. Da hingen diese ganzen Popstars halbnackt an der Wand. Hoch erhoben, sodass sie jeden Abend aus dem Bettchen da ihre Idole anschauen konnte. Die Tochter eines Ältesten. Und dann war Frühstück und dann kam die Kleine, 14 oder so. Und sie war genauso gekleidet wie die da auf ihrem Bild. Das halbe Teil von ihrem T-Shirt fehlte. Aber er ist ein Ältester. Hallo. Und du redest mit Gemeindeleitern und sie sagen, in unserer Gemeinde ist so schwer, die Leute wollen nicht hören. Wir haben hier die jungen Mädchen, die wollen hier im Lobpreis mitmachen, ist ja schön und gut. Aber die stehen hier bauchfrei auf der Bühne und wir haben damit ein Problem. Ich sage, zu Recht. Und was macht er mit denen? Ja, wir haben schon mit denen gesprochen und ihnen gesagt, ob sie nicht anders anziehen können. Aber die hören nicht auf uns. Wir wissen nicht, was wir mit denen machen sollen. Ich sage, wie wäre mal eine klare Ansage, wenn du hier im Lobpreis machst, dann ziehst du dich ordentlich an. Und wenn du dich nicht anders anziehen willst, dann bist du nicht hier auf der Bühne. Host me, würde der Bayer sagen. Und dann ist das Thema erledigt. Aber das ist ja autoritär, das können wir ja nicht machen. Das ist ja bevormundend. Hey, geh mal als Lehrling in die Sparkasse. Das Erste, was dir erzählt, du kommst jeden Tag mit Schlips. Aber ich mag keine Schlips. Du bist bei der Sparkasse, du kommst jeden Tag mit Schlips. Ja, aber nee, Schlips will ich ansehen. Dann bist du nicht bei der Sparkasse. Tschüss. Fertig, aus. Das ist ein 3-Minuten-Gespräch. Das ist die Sache erledigt. Weil wir kennen nicht den Unterschied zwischen Haltung und Reife. Wir kennen heute den Unterschied nicht mehr. Ob ich eine Haltung habe der Belehrbarkeit. Okay, ich mag keinen Schlips, aber das ist mein Chef und ich will hier arbeiten, also ziehe ich einen Schlips an. Das ist meine Haltung. Ja? Aber wir verwechseln Haltung und Reife und kommen alles durcheinander. Und der ist noch nicht so weit. Wie weit muss jemand sein, um eine klare Ansage zu verstehen? Bei der Sparkasse am ersten Tag. Bei der Bundeswehr am ersten Tag. Komisch, da funktioniert das bloß nicht in der Gemeinde. Ja, wir dürfen ja nicht in das Leben hinein. Ich sage, hallo, ihr seid Älteste. Was sind Älteste? Sind Aufseher über die Seelen. Ihr müsst Rechenschaft vor Gott geben für das Zeug, was die machen. Das ist die Realität. Wenn dir das bewusst wird, dann wirst du mutig werden, in das Leben hineinzusprechen. Aber nein, es ist ja alles freiwillig. Und es ist ja auch alles privat. Wir ziehen heute eine Linie zwischen Gemeinde und privat, die Apostel gar nicht gekannt haben. Wie ein Mann zu Hause seine Frau behandelt oder mit seinen Kindern umgeht, ist es privat oder ist es Gemeinde? Nach Paulus ist es Gemeinde. Nach dem Denken von vielen Leuten heutzutage, Gläubigen, ist es privat. Und bitte, du hast nichts damit zu tun, was ich zu Hause mache, das geht dich gar nichts an. Hallo. Wann holen wir unser Bild von Autorität aus dem Wort Gottes? Und wann werden wir mutig, beziehungsweise lassen uns erretten von unserer elenden Menschenfurcht und fangen wieder an, so zu leiten und zu regieren, wie das Wort Gottes es sagt. Die Furcht Gottes kann nicht in einer Gemeinde kommen, wenn Älteste nicht den Mut haben, Dinge, die schieflaufen, anzusprechen und zu beenden. Wenn sie nicht den Mut haben, Dinge anzusprechen und zu beenden, die gegen Christus und gegen sein Wort sind, kann Furcht Gottes in die Gemeinde nicht kommen. Die fällt nicht einfach so vom Himmel. Die kommt durch Vorbilder, die uns vermitteln, das passt nicht, so können wir nicht mit Gott umgehen. Wir können und wir wollen nicht und wir werden nicht Gott beleidigen. Nicht in diesem Haus, da draußen, aber nicht hier. Hier ist etwas anderes. Und mit hier meine ich nicht den Raum. Ja? Also hier sind wir nett, hier ziehen wir uns dezent an und da draußen laufen unsere jungen Mädels immer noch aufreizend rum, wie früher Prostituierte rumgelaufen sind. Ich meine nicht das. Mit hier meine ich Gemeinde. Und wir sind in der Gemeinde, wenn du am Montag in der Schule bist. Wir sind Gemeinde, wenn du an der Arbeit bist. Wir sind Gemeinde, wenn du in der Freizeit am Baggersee bist. Wir sind Gemeinde. Nicht wir gehen zur Gemeinde, wir sind Gemeinde. Wir sind das Haus. Wir sind doch nicht hier ein lebendiger Stein, dann gehen wir raus und dann sind wir wieder ein normaler Mensch. Wir sind immer unnormal. Wir sind immer anstößig. Wir sind immer anders als die anderen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir gehören nicht dazu. Wir sind eine andere Klasse von Menschen und wir richten uns nach Christus aus und nach seinem Wesen. Das ist Gemeinde. Und nur in dieser Gesinnung, wo man 7 Tage die Woche, 365 Tage im Jahr ohne Urlaub Christ ist, ist man wirklich Christ? So, Die Wahrheit, das Wort Gottes ist das Fundament. Und das Wort Gottes ist so eindeutig. Lass uns einmal zu Johannes Kapitel 3 gehen. Sie definiert Glauben an Jesus mit Gehorsam ihm gegenüber. An Christus zu glauben ist Gehorsam. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes, jetzt müssen wir aufpassen, was für eine Übersetzung du hast hier zum Beispiel. Meine Computerbibel hat auch falsch gemacht. Es heißt, wer dem Sohn Gottes nicht gehorcht. In moderneren Variationen, Bibelausgaben, steht beide Male das Wort Glauben. Wer dem Sohn Gottes glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn Gottes nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Das ist nicht Bibel. Das ist eine Fälschung. Und du kannst auch mit Leichtigkeit nachschauen, dass es zwei verschiedene Worte gibt. Das erste heißt Pisteuo, Glauben, wer an den Sohn Gottes Pisteuo glaubt. Wer dem Sohn nicht gehorcht, Apaiteo. Das sind zwei völlig verschiedene Worte. Ich weiß nicht, was moderne Leute heute dazu bringt, zweimal das Wort Glauben zu verwenden. Das ist eine echte Fälschung. Wir müssen aufpassen, wir müssen das Wort kennen und wir dürfen nicht mit der neuesten Bibelausgabe rumlaufen. Viele Leute haben überhaupt keine Bibel, sie haben eine Übertragung und glauben, dass es eine Bibel ist. Achte darauf, dass du eine Übersetzung hast. Eine Übersetzung ist nicht eine Übertragung. Das ist ein großer Unterschied zwischen einer Übersetzung und einer Übertragung. Und viele Ausgaben heute sind Übertragungen. Und sie lassen wesentliche Dinge weg und bügeln Dinge glatt, damit es nett klingt. Und so hier auch meine Computerbibel. Ja. So, du kannst gleich sehen, was für eine Bibel du hast. Schlag es bitte auf, Johannes 3, 36. Wenn da zweimal Glauben steht, dann hast du eine korrupte Bibel. Da muss einmal Glauben stehen und einmal nicht gehorchen. Dann ist es korrekt nach dem Griechischen. So, hier wird uns erklärt, Glauben heißt gehorchen. Das ist die Definition. Und die findest du nicht nur hier, die findest du auch an anderen Stellen. Lass mich Beispiele geben. Galater 3, Kapitel 1. Und dort sagt Paulus, wer hat euch verzaubert oder behext? Galater, Kapitel 3. Moment, ich muss es selber erst aufschlagen. Hier ist es. Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Wer hat euch bezaubert, der Wahrheit nicht zu gehorchen? Und die, die eine Elberfelder Bibel haben, die finden diese Passage nicht, der Wahrheit nicht zu gehorchen. Aber geht zu Galater 5, Vers 8 und dann findest du es doch noch einmal. Und da ist es dann genau beschrieben, Vers 7, ihr lief gut, wer hat euch gehindert, der Wahrheit zu gehorchen? Was ist Christsein? Eine Entscheidung, ich werde ab jetzt mich hingeben und lernen, der Wahrheit zu gehorchen. Das ist Christsein im neutestamentlichen Sinne, im Sinne von Paulus und den anderen Aposteln. Nicht, ich komme sonntags in die Gemeinde und höre mir die Predigt an und wenn mir die gefällt, dann bin ich happy, wenn mir die nicht gefällt, dann ignoriere ich die. Nein, ich bin hingegeben, der Wahrheit, und das ist Christus, zu gehorchen. Ich muss das lernen, aber ich muss erstmal entscheiden und ich werde nicht lernen, der Wahrheit zu gehorchen, wenn ich nicht entschieden habe, das ist richtig, das verlangt Gott von mir und das will ich auch, dazu sage ich ja und jetzt brauche ich den Heiligen Geist, um im Alltag das wirklich anzuwenden und zu lernen. Ein Christ ist jemand, der entschieden hat, der Wahrheit zu gehorchen. Ich reise seit 21 Jahren von Nord nach Süd, von Ost nach West durch unser Land und durch manche andere Länder. Und ich sehe so viele Menschen in den Gemeinden, die niemals entschieden haben, jawohl, ich will der Wahrheit gehorchen. Und sie nennen sich Christen. Und sie haben Aufgaben und Ämter und Dienste und sind kurz vor dem Anfang. Lass uns zu 2. Timotheus gehen. Eine hochaktuelle Passage, 2. Timotheus Kapitel 3. Sehr prophetisch, redet von unserer Zeit. Und Paulus sagt hier, dies wisse, dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden, also in der Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, Verleumder, unenthaltsam, grausam, das Gute nicht liebend, Verräter, unbesonnen, aufgeblasen, mehr das Vergnügen liebend als Gott, die eine Form, eine äußere Form der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und von diesen wende dich weg. Ganz offensichtlich spricht er hier nicht von Menschen aus der Welt, er spricht von Menschen, die vorgeben, gläubig zu sein. Sie haben die Form von Gottseligkeit. Das heißt, die haben die Bibel, die gehen in Gottesdienst, die singen im Chor oder was weiß ich, was sie für Dienste tun, aber sie verleugnen die Kraft Gottes. Früher habe ich gedacht, das sind die Evangelikalen, die sagen, Wunder gibt es heute nicht mehr. Aber der Heilige Geist hat mich etwas Besseres belehrt. Weißt du, welche Leute das sind? Das sind die, die sagen, aus Gnade bin ich errettet. Ja, sicher, da sind all diese Dinge in meinem Leben. Aber ich bin geliebt, ich bin angenommen und fertig und mehr gibt es nicht. Christen sind nicht besser, die haben es nur besser. Schon mal den Spruch gehört? Das war früher in den 70er Jahren ein beliebter Spruch, übrigens auch beim Baptisten. Ich bin bei Baptisten eingestiegen in meinem Glaubensleben und deswegen habe ich da so meine Erfahrung gemacht. Und da war dieser Spruch, wir Christen sind nicht besser, wir haben es nur besser. Das hört sich so demütig an, so bescheiden und ist totale Menschenweisheit. Das Wort Gottes sagt, wir sollen leuchten wie Sterne am finsteren Himmel. Und das Wort Gottes sagt, es wird am Ende des Alten Testamentes, es wird wieder eine Zeit kommen, wo man den Unterschied sieht zwischen denen, die Gott dienen und denen, die ihm nicht dienen. Und der Unterschied ist nicht, die einen rennen am Sonntagmorgen zum Fußballplatz oder auf den Autowaschplatz und die anderen rennen in die Gemeinde. Der Unterschied ist Heiligkeit, Integrität, Verlässlichkeit, Treue und all die anderen Dinge, die dazu gehören. Das ist der Unterschied. Wenn ein Christ sich in seinem Lebensstil nicht unterscheidet, in der Art, welche Medien er konsumiert, wie er mit seiner Frau umgeht, wie er mit Geld umgeht, wenn sich das nicht unterscheidet von seinem ungläubigen Nachbarn, ist er kein Christ. Ja, jetzt predigst du aber Errettung durch Werke. Nein, ich predige, wirkliche Errettung bringt wirkliche Werke hervor. Und wenn die wirklichen Werke nicht da sind, dann ist der Glaube nicht wirklich, sondern ist ein eingebildetes Imitat. Das ist, was Jakobus sagt. Wenn die Werke nicht da sind, ist der Glaube tot. Und dann muss der Glaube lebendig werden und dann gibt es auch Werke, dann gibt es Beweise und Zeichen, dass jemand wirklich mit Gott lebt. Wenn da nicht ein Unterschied ist in der Art und Weise, wie er redet, um welche Programme und Sendungen und Serien er sich anguckt zum Nachbarn, dann kennt er das Wort Gottes nicht und er kennt Christus nicht. Ein Christ ist jemand, der sich entschieden hat, der Wahrheit zu gehorchen. Und wenn da ein Christ Vergnügen daran hat, nach harter Arbeit am Abend sich vor die Glotze zu setzen und sich voll zu laufen zu lassen mit Sex, Blood and Crime, dann hat er nicht verstanden, was ein Christ ist. Dann hat er nicht verstanden, was es bedeutet, mit Jesus zu leben und was Jesus für ihn hat. Wie können wir Gefallen haben? Ich weiß das aus eigener Erfahrung. Der Heilige Geist hat mich sowas von festgenagelt. Und deswegen weiß ich aus Erfahrung, dass es so ist. Ich hatte, es ist lange her, dank sei Gott, ich hatte die Gewohnheit, nachts, wenn alle schliefen, wieder aus dem Bett zu steigen, mich vor den Fernseher zu setzen, mit der Fernbedienung und durch die Kanäle zu zappen und zu suchen, was ich sehen wollte. Und wer sucht, der findet. Und ich suchte Nacktheit und Sexszenen. Und ich habe gesucht, bis ich es gefunden habe. Nacht für Nacht. War ich Kind Gottes. Erfüllt vom Heiligen Geist. Und eines Tages kam der Heilige Geist und hat gesagt, wie kann es sein, dass du an etwas Gefallen findest, was so schrecklich ist, dass dein Gott, den du angeblich liebst, dafür gestorben ist? Wie kann das sein, dass du daran Gefallen findest, aber er findet es abscheulich und er ist dafür gestorben? Ich will eine Antwort. Und er hat mich festgenagelt. Und ich musste eine Antwort geben. Ich hatte keine Antwort. Und ich habe tagelang überlegt und zum Schluss kam ich mit der Antwort, der Grund, warum das möglich ist, weil ich Christus nicht kenne. Weil ich seine Heiligkeit nicht kenne. Seine Schönheit, seine Klarheit, seine Reinheit nicht wirklich kenne. Wenn ich die kennen würde und davon fasziniert wäre, würde mich dieses Zeug anekeln. Aber es hat mich gezogen und es hat mir Lust bereitet. Aber unsere Lust soll an Gott sein. Unsere Lust wird gestillt in der Beziehung mit Gott. Und wenn wir nicht bald lernen, eine solche Beziehung mit Christus zu haben, wo er die Bedürfnisse unserer Seele stillt, werden wir abfallen. Ohne irgendeine Chance. Wir werden abfallen und Kompromisse machen. Egal wie treu wir am Sonntag zum Gottesdienst gehen. Wonach geht unser Herz? Das ist die Frage. Aber jetzt ist Gnadenzeit und der Herr ruft uns. Wie ernst möchtest du dein Christsein leben? Willst du entschieden sein oder willst du voller Lügen sein, Enttäuschung sein und dich damit betrügen? Andere sind noch schlimmer als du und die machen noch mehr Kompromisse und die schauen sich Sendungen an, die du nie anschauen würdest. Und trotzdem die Sendungen, die du dir anschaust, triefen von Blut und von Ehebruch und von Unreinheit und unreine Sprache und all diesen Dingen. Du kannst nicht wachsen. Wenn du dich nährst von diesen Dingen, du kannst geistlich nicht wachsen. Es ist völlig ausgeschlossen. So, du musst dich entscheiden. Was willst du? Willst du Christus ähnlich werden? Dann muss der Nachschub an Gülle in deinem Leben abgestellt werden. Weißt du, was Gülle ist? Es stinkt. Es ist schrecklich. Es ist unerträglich. Und dieser Nachschub an Gülle muss zu Ende kommen. Und dann muss Nachschub vom Himmel kommen. Motivation, Klarheit, Reinheit. Genuss an Gott, Christus sehen, seine Herrlichkeit anschauen. Paulus sagt, das war normal damals. Wir alle schauen die Herrlichkeit Christi mit offenem Angesicht an und werden so verwandelt in dasselbe Bild. Er sagt, das ist Standard. Ist das heute noch Standard? Wir müssen lernen, die Herrlichkeit Christi anzuschauen. Er ist das Zentrum, er ist das Haupt, er ist alles. Er ist der, der die Bedürfnisse meiner Seele kennt und stillt. Und Sünde ist, zu versuchen, meine Bedürfnisse irgendwo anders zu stillen. Das ist Sünde. Die Bedürfnisse meiner Seele woanders zu stillen, außer ihm, das ist Sünde. Hast du schon mal Sünde so definiert? Ich sage dir, wenn wir wachsen, wenn das Wort Gottes real wird, unsere Definitionen werden scharfer werden. Und wir sagen, meine Güte, was habe ich mir damals noch alles erlaubt, was heute nicht mehr geht, was ich auch nicht mehr will, was ich ablehne und sage, dank sei Gott, bin ich von dem Zeug erledigt, erlöst und befreit. Dank sei Gott, dass das hinter mir liegt, dass ich da nicht mehr rein muss. Ich habe andere Baustellen, wo ich jetzt lernen muss. Und ich denke, das wird so weitergehen, bis man ins Grab sinkt oder Christus wiederkommt. Aber es kann nicht sein, dass wir mit denselben Dingen immer noch Probleme haben, mit denen wir am Tag unserer Bekehrung Probleme haben. Das kann nicht sein. Wachstum heißt, unsere Freiheit und unsere Autorität und unsere Mündigkeit nimmt zu und wir legen Bindungen ab. Und Christus nimmt Gestalt in uns. Paulus hatte wirklich geglaubt, dass es möglich ist, durch Predigen und durch intensive Fürbitte dafür zu sorgen, dass Christus in den Leuten Gestalt gewinnt. Hat das wirklich geglaubt? Heute sagen wir, ja, nee, das gibt's doch nicht. Im Himmel, ja, in der Ewigkeit, da werden wir alle verwandelt. Das ist nicht der Glaube, den die Apostel gelehrt haben. Die haben eine andere Sicht gehabt. Die haben ein anderes Verständnis gehabt. Und der einzige Glaube, der funktioniert, ist der Glaube, den die Apostel gepredigt haben und gelebt haben. Das ist der Glaube, der funktioniert. Und zu dem müssen wir wieder zurück. Und wir sind weit davon entfernt. Und ich könnte jetzt noch viele, viele Beispiele aufzählen aus dem Leben des normalen Christen. Die zeigen, unsere Werte, unsere Ideen, was geht, was nicht geht, sind Lichtjahre entfernt von Paulus. Lichtjahre. Aber fang du bei dir an, mit deinen Kompromissen. Hab diese Entscheidung. Christus ist der Herr. Es geht um ihn. Er ist Gott. Ich bin nicht Gott. Er hat Recht. Ich habe nicht Recht. Ich will lernen zu hassen, was er hasst. Ich will lernen zu lieben, was er liebt. Und dann wird der Heilige Geist kommen. Und du wirst in einem kontinuierlichen Prozess der Veränderung sein. Das nennt man Heiligung. Und ein Christ, der nicht Fortschritte macht in Heiligung, ist ein abgefallener Christ. Der noch körperlich präsent ist, aber sein Herz ist schon weg. Und was Gott tut in dieser Zeit, er richtet den uralten Standard wieder auf. Das ist, was ich gerade versuche mit meinem Predigtdienst. Einen neuen Standard aufzurichten. Und einige von euch sind heftig überführt. Und ich sage Halleluja dafür. Und ich freue mich, weil eine Überführung ist keine Verdammnis, sondern eine Überführung sagt, du bist nicht in Ordnung, aber komm und ich helfe dir. Verdammnis sagt, du bist verkehrt, geh weg. Das ist vom Teufel. Aber Überführung sagt, da stimmen Dinge nicht. Mach dir nichts vor, hör auf, dich zu belügen. Hör auf, dir Kompromisse zu machen. Hör auf, das schön zu reden. Schau es an, wie es ist, sei ehrlich. Homologio, nenne Sünde, wie Gott sie nennt. Komm und ich helfe dir und Gnade wird in dein Leben kommen und ich befähige dich zu tun, was du niemals tun konntest und ich hole dich raus aus deinen Bindungen. Das ist Überführung und es ist ein Werk der Liebe Gottes. So, man kann da sitzen und fühlt sich unwohl und trotzdem sagen, oh Gott hat mich so lieb jetzt, gerade im Moment durch diese Predigt. Es ist die Liebe Gottes. Alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Ist das die Liebe, an die du glaubst? Willst du diese Liebe Gottes haben? Dann musst du Ja sagen zur Wahrheit und nicht mehr weglaufen und nicht mehr dich schützen vor der Wahrheit, sondern Wahrheit annehmen. Liebe zur Wahrheit ist der Schlüssel, sagt Paulus, um nicht in Verführung zu geraten. Liebe zur Wahrheit ist der Schlüssel, um nicht in Täuschung und in Verführung zu geraten. Und Liebe zur Wahrheit kann und muss angenommen werden. Wir brauchen eine neue Sicht, eine neue Entscheidung, eine neue Hingabe an die Wahrheit. Und wir machen Wahrheit zu unserem Freund. Wahrheit macht uns frei. Wir machen Wahrheit zu unserem Freund. Ich weiß nicht, ob du da jemals drüber nachgedacht hast, aber wir alle haben unsere Geschichte vor unserer Bekehrung in dieser Welt und wir waren geprägt vom Geist dieser Welt, was der Geist der Finsternis ist, der Geist der Lüge, was das Wesen Satans ist. Und wir haben etwas gelernt von diesem Geist der Welt. Wahrheit ist unangenehm. Und Wahrheit wollen wir nicht. Das hängt auch damit zusammen, dass wir mehr oder weniger alle Erfahrungen gemacht haben als ganz kleine Menschen, als Kinder. Wir wurden kritisiert, korrigiert, zurechtgewiesen mit negativen Emotionen. Mit Ablehnung, mit Verachtung, mit Zorn, mit Beschämung. Und so hat sich das in uns verfestigt. Korrektur ist immer unangenehm und ich muss mich schützen vor Korrektur. Und diese Entscheidungen, die du als kleines Kind getroffen hast, sind immer noch gültig. Und die hast du in das Fundament deines Lebens gepackt und dein Lebenshaus darauf aufgebaut. Aber wenn der Heilige Geist dir die Augen öffnet, dann siehst du, diese Entscheidung muss ich rückgängig machen. Und an der Tatsache, dass ein Christ nicht intensiv und regelmäßig um Überführung vom Heiligen Geist betet, siehst du, dass er ein falsches Verständnis von Wahrheit hat. Wenn Wahrheit und Überführung für ihn wirklich Liebe wäre, er würde sagen, komm, lieb mich, überführe mich. Deck mir meine Lügen auf, hilf mir klarer zu werden. Ja? Und dann beten wir, erforsche mein Herz. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem Heiligen werden. Wir suchen das Licht. Wir laufen nicht mehr weg, wie es im Johannes-Evangelium heißt. Ja? Die Menschen, die Böses tun, die laufen weg vor dem Licht. Ja? Wir treffen eine neue Entscheidung. Das Licht ist gut, die Wahrheit ist gut. Ich brauche Christus in meinem Leben. Ich brauche die Überführung des Heiligen Geistes. Ich will, dass die Wahrheit wirklich Teil von mir wird. Und ich schließe jetzt einen Bund mit der Wahrheit. Wahrheit ist mein Freund. Wahrheit macht mich frei. Willst du nicht frei werden? Alle wollen frei werden. Die schlimmsten Drogenabhängigen, die ich getroffen habe damals, die wollen alle frei werden. Die haben keine Ahnung wie und die schaffen das nicht aus eigener Kraft. Aber die wollen frei werden. Keiner sagt, ich liebe das und das geht immer so weiter und wunderbar. Nein, nein, das muss aufhören. Das muss aufhören. Es kann nicht so weitergehen. Willst du frei werden von deinem zwanghaften Zorn, von deinem aufbrausenden Wesen, von deinem Beleidigtsein, von deinen Empfindlichkeiten und von allen anderen Dingen? Ja, wenn du frei werden willst, dann lädst du die Wahrheit ein. Du sagst, Gott, ich mache Freundschaft mit der Wahrheit. Wahrheit tut mir gut. Ist unangenehm. Natürlich ist Wahrheit unangenehm. Das bleibt immer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jetzt 38 Jahre verheiratet. Wenn meine Frau mit Ernst Hermine sagt, wir müssen reden, dann habe ich ein Gefühl im Bauch, wie früher, wenn ich zum Rektor gerufen wurde und irgendwas ausgefressen hatte. Und das fühlt sich alles andere als toll an. Niemand liebt das, korrigiert zu werden. Du musst es auch nicht lieben, aber du musst es ertragen und nicht davor weglaufen und dich schützen und Mauern aufbauen, sondern einfach sagen, egal wie weh es tut, ich nehme es an. Und dass es weh tut, ist noch lange nicht ein Beweis, dass es irgendwie dein Feind ist. Ja? Mein Zahnarzt. Der tut manchmal Dinge, die tun richtig weh. Und weißt du was? Am Ende stehe ich auf und schüttel ihm die Hand und sage Danke. Du sagst, wie? Der tut dir weh und du sagst Danke? Genau. Weil lieber jetzt ein bisschen wehtun in der Behandlung, als 10 Jahre nicht hingehen und sagen, mit dem Wrack und dem Steinbruch kann ich nichts mehr anfangen. Die müssen wir alle rausrucken. Lieber ein kleiner Schmerz als hinterher ein großer Schmerz. Aber wir wollen wählen, wir sagen, lieber kein Schmerz jetzt und später auch nicht. Und diese Wahl gibt es nicht. Die Wahl gibt es nicht. Entweder kleiner Schmerz jetzt und dann Frieden oder wir schieben das vor uns hin und nachher großer Schmerz. Aber wir belügen uns, wir machen uns das vor. Nee, jetzt nicht, später. Ja, wann ist später? Meine Frau kann solche Fragen fragen, wenn ich irgendwas reparieren soll im Haus. Ich sage, passt jetzt nicht, später. Okay, hier ist der Terminkalender, wann ist später? Das schreiben wir jetzt auf. Wann ist, so eine Frau habe ich. Deswegen komme ich vorwärts. Und die ist so wie der Heilige Geist. Die lässt nicht locker, die stellt Fragen und die sagt Dinge, die ich gar nicht hören möchte im Fleisch. Aber das ist gut für mich. Halleluja, wo wäre ich ohne meine Frau? Ich könnte euch diese Dinge, die ich hier heute predige, nicht erzählen. So, dank sei Gott für kühne, untergeordnete Frauen, die ihre Männer, ihre Kompromisse nicht durchgehen lassen. Es wäre doch mal so ein Amen von den Männern, verheirateten Männern irgendwie echt angebracht. Aber irgendwie ist es noch ein bisschen reaktionsarm hier. Kommt vielleicht noch im Laufe des Seminars, hoffe ich. Wahrheit anzunehmen. Christus ist die Wahrheit. Das ist das Fundament deines Lebens. Und Wahrheit zu bejahen, Wahrheit zu hören, sich der Wahrheit hinzugeben, das ist der einzige Weg, um krisenfest zu werden. Das ist die Botschaft. Das braucht die Gemeinde und das braucht jeder Einzelne. Wir müssen krisenfest werden, weil die Krisen kommen, ihr Lieben. Die Krisen kommen. Und zwar heftig. Und das Wort Gottes sagt, es wird in der größten Krise der Menschheit Überwinder geben. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Sie lieben Jesus mehr als ihr eigenes Leben. Und wenn es darauf ankommt, sie kneifen nicht, sie drucksen nicht rum, sie versuchen nicht irgendwie sich zu entziehen, sondern sie sagen klar, wer sie sind, an wen sie glauben und was für sie wichtig ist. Und sie leben das auch. Und das Zeugnis Gottes ist da. Die Bestätigung Gottes ist da. Das ist Gemeinde in der Endzeit. Das ist Gemeinde jetzt. Und da geht's hin. Und wir haben alle viel zu lernen. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Also wenn du in dieser Schule des Heiligen Geistes noch nicht bist, heute Abend musst du einsteigen. Heute Abend, sonst verschwendest du den nächsten Tag. Heute müssen wir rein. Und ich möchte euch ermutigen, eine Entscheidung zu treffen. Ich wähle Wahrheit. Ich nehme Wahrheit an. Ich erlaube der Wahrheit, Richter zu sein. Über meine Gedanken, über meine Gefühle, über meine Fantasien, über meine Ziele und Träume und Prioritäten. Ich erlaube der Wahrheit, Richter zu sein. Jesus ist Richter. Das Wort ist Richter. Hebräer 4, Vers 12. Viele Gläubige wollen das Wort nicht als Richter haben. Wir können nicht wachsen und wir werden nicht wachsen, wenn das Wort nicht unser Richter ist. Nicht wir stellen uns über das Wort und wir erklären, ja, das kann man heute so nicht mehr sehen, das muss man jetzt im Kontext unserer Kultur sehen. Nein, Gott ist nicht kulturabhängig. Ein verwirrter Kirchenmann gibt ein Interview und es geht um die Frage eben, da hat gerade seine Kirche beschlossen, jetzt Homosexuelle zu trauen und er wird gefragt, würde Jesus heute Homosexuelle trauen? Und weißt du, was dieser Mann zur Antwort gibt? Jesus war ein Kind seiner Zeit und Jesus hatte die Moralvorstellungen, die sexuellen Vorstellungen, Moralvorstellungen seiner Zeit. Und würde Jesus heute leben, hätte er die Vorstellungen unserer Zeit und so nehme ich an, Jesus würde heute Homosexuelle trauen. Das ist ein Mensch, der nicht die Bibel kennt und nicht den Heiligen Geist kennt, aber hat eine hohe Position, eine der höchsten Positionen in der evangelischen Kirche. Ich kann das Interview schriftlich geben, habe ich irgendwo abgespeichert. Jemand, der Gottes Wort nicht kennt, der Gottes Wort nicht ernst nimmt, der sagt, das muss man alles im Kontext sehen. Im Kontext von was? Im Kontext von Lüge oder im Kontext von einem heiligen Gott? Du musst entscheiden. Und die Wahrheit ändert sich nicht. Das ist ja das Schöne, deswegen können wir Christus vertrauen, weil er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Wir können ihm vertrauen. Morgen wird er dasselbe sagen wie heute. Er ändert sich nicht. Deswegen können wir ihm vertrauen. Wenn er heute sagt, das ist Sünde und morgen sagt er, nee, der Zeitgeist hat sich gedreht, ist nicht mehr Sünde. Wie kannst du einem solchen Gott vertrauen? Du weißt ja nicht mehr, was hinten und vorne ist. Du wirst verwirrt sein, wie diese Welt verwirrt ist. Aber Christen sind nicht verwirrt. Christen sind klar und werden immer klarer und immer eindeutiger. Und immer heller und immer freier und immer Christusähnlicher. Das ist ein wahrer Christ. Halleluja, Halleluja. So, wir beten jetzt, steht da mal auf und ihr dürft eine Entscheidung treffen. Ich unterordne mich der Wahrheit. Ich erlaube der Wahrheit, Richter zu sein. Ich gebe die Feindschaft und die Flucht vor der Wahrheit auf. Ich empfange Wahrheit als meinen Freund. Ich mache Wahrheit zu meinem Helfer. Ich will Wahrheit haben, weil ich dadurch im Charakter verändert werde. Ich lade Wahrheit an. Gott, du bist die Wahrheit. Jesus, du bist die Wahrheit. Sende den Heiligen Geist und überführe mich und schone mich an keiner Stelle. Schone keine Lügen, keine Selbstrechtfertigung, keine netten Erklärungen, warum es doch passt, wo es doch eigentlich nicht passt. Herr, es ist Schluss hier mit dem Selbstbetrug, sondern Klarheit und Gradheit und Aufrichtigkeit kommt. Du hast David gesegnet wegen seiner Aufrichtigkeit des Herzens. Deswegen hast du ihm große Gnade gegeben. Und wir wählen heute noch einmal ganz bewusst und neu Aufrichtigkeit des Herzens. Und deswegen wirst du uns große Gnade geben. Und du wirst uns verändern. Und wir lassen uns nicht erschrecken. Ja, es ist unangenehm, wenn die Wahrheit Dinge aufdeckt und wir erkennen, wir sind nicht so toll, wie wir geglaubt haben. Es ist unangenehm, es ist schmerzhaft, aber es ist notwendig und es ist heilsam, von Illusionen befreit zu werden. So komm, Heiliger Geist, komm auf uns als Geist der Wahrheit. Und ich bete, dass jeder Einzelne jetzt in seinem Herzen diesen Pakt macht oder erneuert. Ich begehre Wahrheit im Innern. Ich will wahr werden. Ich will ganz und gar gerade und klar werden und mir nichts mehr vormachen und deswegen auch anderen nichts vormachen. Ich will das Wort als unbestechlichen Richter gelten lassen und ich will erlauben, dass das Wort meine Gedanken und meine Gefühle richtet. Und ich stelle mich auf die Seite der Wahrheit gegen meine Lügen und gegen meine Kompromisse und sage nicht mehr, ich werde klar, weil mein Gott klar ist. Ich werde Licht, weil er Licht ist und ich lerne im Licht zu wandeln. Und ich verurteile diese korrupten Dinge in meinem Innenleben. Und ich sage, Gottes Licht soll scheinen. Ich begehre das Licht. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Ich danke dir, Herr, dass aus lauter Liebe du immer weitermachen wirst, mich zu überführen, mich zurechtzubringen, mich zu erziehen. Ich danke dir, dass das Teil deiner Liebe ist. Deine Liebe sieht nicht so aus, ja, der ist verkorkst, der ist verdreht, aber das lassen wir jetzt so und da muss er selber mit klarkommen. Nein, du hast Verantwortung für mein Leben übernommen und du erziehst mich und du prägst mich und dafür bin ich dir so dankbar. Und ich ehre dich, mein Gott, mein Richter, mein Retter, mein Befreier. Und ich danke dir für diese gewaltige Verheißung, du hast gesagt, wenn ich an deinem Wort bleibe, wenn ich in deinem Wort Wohnung nehme, wenn dein Wort in mir Wohnung nimmt, dann werde ich die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird mich frei machen. Halleluja. Und ich danke dir, dass du der Felsengrund bist der Gemeinde, dass eine starke, krisenfeste Gemeinde gebaut wird, die dich verherrlicht. Eine Gemeinde, die ein Zeugnis ist deines Wesens, deiner Güte, deiner Freundlichkeit, deiner befreienden Kraft, deiner Gerechtigkeit. Danke, Herr. Danke für die Zeit, in der wir leben dürfen. Danke, dass wir von dir gelehrt werden. Wunderbarer Heiliger Geist, fahr du fort, uns zu erziehen, uns zu beführen, uns zu prägen. Wir danken dir. Wir vertrauen dir. Und das Ende wird gut werden. Halleluja. Amen, Amen, Amen. Amen.